Wir haben ja gerade in dem Missionsbrief gehört, dass es immer wieder Anfechtung gibt, wenn das Evangelium ausgebreitet werden soll. Ganz besonders in der Pionierarbeit in den ersten Jahrhunderten machte sich der Widersacher auf, überall da, wo das Evangelium gepredigt wurde durch die Apostel, Widerstand zu leisten. Wir haben ja gelesen, dass gerade in Ephesus diese Stadt geistlich eingenommen werden musste. Eine Erweckung brach dort aus, aber alles wurde dran gesetzt, um diese Erweckung sich nicht ausweiten zu lassen. Denn die Diana der Epheser, diese Göttin, die man verehrte, die sollte Mittelpunkt des Lebens bleiben und die daran verdienten, wollten nicht zurückstecken. Aber der Aufruhr nahm doch ein Ende und das Evangelium durfte und konnte sich ausbreiten. Der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern zog weiter und kam dann bis nach Troas und dann von Philippi aus bis rüber wieder in die Türkei. Und da lesen wir jetzt ab Vers 7, wie ging es dort zu in Troas. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zur Mitternacht. Und es waren viel Lampen auf dem Söller, da sie versammelt waren. Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete, und ward vom Schlaf überwältigt und fiel hinunter vom dritten Söller und war tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und legte sich auf ihn, umfing ihn und sprach: Macht kein Getümmel, denn seine Seele ist in ihm. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und also zog er aus. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Also von Ephesus kommend über Philippi, dann nach Troas, da ging es schon wieder weiter. Diese ganze Geschichte, dass der Junge dort vom Söller fiel und augenscheinlich tot war, sollte deutlich machen: Schaut, euer Gott ist doch nicht allmächtig. Erstens hätte er ihn gar nicht runterfallen lassen brauchen und zweitens, dann wäre er vielleicht lebendig geblieben. Aber alle dachten, er ist tot. Jesus Christus wurde aber verkündigt als der, der von den Toten auferstanden ist und der das Leben gibt in Ewigkeit. Überall war also wichtige Glaubensstärkung nötig und Tröstung. Und ich denke, auch wir brauchen das immer wieder. Denn das, was wir erleben in der Welt, die Unglücke, wir haben jetzt durch den Wirbelsturm gehört, wie viele Menschen da umgekommen sind, werfen ja Fragen auf: Warum hat Gott das zugelassen? Oder warum geschieht das alles auch mit den Christen in dieser Welt, die verfolgt werden, getötet werden? Der Widersacher möchte uns schwächen im Glauben, dass wir nicht daran festhalten, dass Gott allmächtig ist und dass alles, was er tut, auch richtig ist, weil wir es äußerlich gesehen als nicht gut und nicht richtig empfinden. Also der eine Sturm war überwunden in Ephesus und nun gleich wieder in Troas etwas Neues. In allen Gemeinden durfte der Apostel Paulus diese Liebe und den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, stärken. Und auch das müssen wir immer wieder betonen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gerade in unserer Zeit, wo das annulliert wird. Er ist ein Prophet, sagen viele. Selbst in christlichen Kreisen wird er nicht mehr als Gott gesehen, als der Sohn Gottes. Aber das verkündigten die Apostel, Paulus sonderlich, unter den Heiden mit allen Mitarbeitern. Der Glaube sollte gestärkt werden und dass Gott die Liebe in den Herzen der Gläubigen durch seinen Geist entfacht hat. Und zwar nicht nur irgendeine Liebe, sie verkündigten das, was in Johannes 15 steht, Vers 9, wo Jesus sagt: Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in dieser meiner Liebe. So ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also das heißt die göttliche Liebe. Gott hat mich lieb. Das wurde verkündet und viele haben das angenommen. Paulus durfte besonders die Gläubigen stärken, indem er die Gemeinden immer wieder besuchte, für die Zeit, wo er nicht mehr unter ihnen sein würde und nicht mehr zu ihnen kommen könnte. Er wollte ihnen das Wort Gottes groß machen, dass auch dieses bestätigt wird, was Jesus zu Thomas, dem Apostel, gesagt hat: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn wir nicht Wunder oder wenn wir nicht Bestätigung im äußeren Leben sehen und erfahren, neigen auch wir schnell dazu, zu der Frage, wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Warum ist er so weit weg? Kann ich mich auf ihn noch verlassen? Kümmert er sich überhaupt um mich? Der Apostel Paulus wollte das in die Herzen hineinreden. Ihr sollt glauben, auch wenn ihr nichts verspürt, wenn ihr nichts seht. So wie es ja auch in dem einen Lied von der Juli von Hausmann geschrieben steht: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Dunkelheit. Also das heißt, Glaube, das wollte der Apostel Paulus hier deutlich machen, hat nicht mit Erleben von Wundern oder Gefühlen, guten Gefühlen zu tun, sondern mit Heiligem Geist, mit Vertrauen in das Wort des Herrn. Denn es gibt Zeiten, die werden so schlimm und so dunkel, auch in unserem Leben, dass wir nicht mehr auf unser Gefühl achten können als positives Gefühl, nicht mehr auf Zeichen und Wunder, die uns umgeben, sondern allein im Glauben und Vertrauen auf den Herrn blicken. Und das erlebten ja auch die Gläubigen der damaligen Zeit. Gerade im Römischen Reich gab es ja riesige Verfolgungen. Und die größte Verfolgung war ja unter dem Kaiser Galerius, wo hin und her gemordet wurde und die Bevölkerung machte mit. Größte Verfolgung, bis dann der Kaiser Konstantin kam und die Geschichte lehrte, dass er ein Zeichen bekommen hat, Kreuz auf der Sonne, dass er nur im Kreuze siegen kann und hat da auch tatsächlich dann Kreuz aufstellen lassen, hat ein Kreuz auf seinem Helm und die Soldaten sollten Kreuz auf die Schilde malen und in diesem Sinne hat er die Feinde zurückgeschlagen und dann gab er Freiraum für die Christen, für den Glauben. Seine Mutter war gläubig. Aber vorher, und dann hörte die Verfolgung im großen Stil auf, aber vorher wurde alles, was Christentum war, vernichtet oder wollte man vernichten. Also schlimme Zeiten. Der Glaube an den lebendigen Gott muss also auf sein Wort, das Wort der Verheißung und Erfüllung seines Wortes gegründet sein. Nur da. Wenn der Glaube auf irgendetwas anderes, auf Gefühle gegründet wird oder auf gerade erlebte Zeichen und Wunder, werden wir versagen in Zeiten, wo das nicht mehr da ist. Aber Gottes Wort trägt, denn es kommen Tage, wo solche Zeichen und Wunder uns nicht umgeben und wo sie uns nicht zeigen, dass Gott da ist. Aber der Heilige Geist in uns, er will es tun. Er will zeigen, Gottes Liebe ist ausgeschüttet in unser Herz. Wir verstehen also das Ringen des Apostel Paulus hier in diesen Gemeinden, sei es Ephesus oder wieder in Troas, um einfach deutlich zu machen, haltet fest an der Einladung Gottes in Jesus Christus, dass ihr mit ihm leben dürft in Ewigkeit. Es heißt ja oft, ich kann nicht glauben, auch das höre ich manchmal im seelsorgerlichen Gespräch, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott mit mir ist. Aber es soll unerschütterlich in unserem Leben festbleiben. Gott ist immer da. Ich sage manchmal zu den Einzelnen, die meinen, Gott sei ferne gerückt von ihnen, sage ich, das stimmt nicht. Du bist ferne gerückt von ihm. Er ist da. Er bleibt auch da. Er zieht sich niemals zurück. Nur wir neigen dazu, uns zurückzuziehen. In Troas blieb also der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern 7 Tage, eine ganze Woche. Und am ersten Tag der Woche, das ist ja bei uns der Sonntag, ja, wollte er mit den Gläubigen das Gedächtnismahl feiern, das Abendmahl, das Brot brechen, daran denken, dass Jesus Christus seinen Leib hat brechen lassen für uns, sein Blut vergossen hat zur Versöhnung mit dem himmlischen Vater, so wie jetzt auch immer wieder Israel, gerade heute Abend beginnend und morgen, an diesen großen Versöhnungstag erinnert wird, wo Blut fließen musste für die Sünden des Volkes, damit das Volk weiter vor Gott leben konnte und Diener sein konnte. Der Yom Kippur, der Tag des Zudeckens der Schuld. Gehen wir kurz auf den ersten Tag der Woche ein. Obwohl ja Paulus mehrere Tage in Troas mit seinen Begleitern verweilte, lesen wir nicht, dass sich die Gemeinde zum Gottesdienst und Brotbrechen gleich am Anfang versammelte. Erst am ersten Tag der Woche. Das ist auch wichtig für uns, das so bewusst erkennen zu können, warum sich die Gläubigen am ersten Tag der Woche versammeln. Der erste Tag der Woche war nämlich und ist der Tag der Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist unser Jubeltag. Deswegen versammeln wir uns am ersten Tag der Woche. Denn an diesem ersten Tag der Woche wurde offenbar, dass tatsächlich die Macht der Sünde so gebrochen worden ist, dass sie nicht mehr den ewigen Tod verursachen konnte. Sondern der Tod ist überwunden. Am ersten Tag der Woche wurde das offenbar. Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Obwohl es ja im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 heißt, der Tod ist der Sünde Sold. Ja, alle haben gesündigt, alle müssen wohl sterben. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Das heißt, der erste Tag der Woche hat ans Licht gebracht, dass der Tod überwunden ist. Deswegen trafen sie sich am ersten Tag der Woche hier, ja, um das einfach zu feiern. Denn wir lesen ja auch im Evangelium, zum Beispiel Matthäus 20, Vers 18, dass man sich dort zusammenfand, also überhaupt in den Evangelien, immer am ersten Tag der Woche. Johannes 20, Vers 1, Lukas 24, am ersten Tag der Woche kamen die Frauen zum Grabe. Oder am ersten Tag der Woche offenbarte sich Jesus der Maria Magdalena, nachdem er auferstanden war, am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist also der Beginn der Verkündigung des Evangeliums, die Überwindung des Todes. Hier in Troas machte also der Apostel Paulus erneut deutlich, dass in Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, die Erfüllung des gesamten Gesetzes stattgefunden hat und nun die Gläubigen durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Freiheit und im Frieden Christi leben können. Durch den Heiligen Geist. Das war vorher nicht so, denn die Vertreter des Volkes Israel hatten nicht den Heiligen Geist empfangen. Nur einige wenige, aber die anderen nicht. Sie hatten nur Vorgaben, denen sie irgendwie recht und schlecht folgen sollten und folgten. Sie versuchten, die Gebote Gottes einzuhalten, aber wir wissen, es gelang ja nicht so, wie es Gott gefiel. Wir können das auch nicht. Aber jetzt ist das Leben der Freiheit entstanden und das wurde verkündigt, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat und weil er die Gabe des Lebens durch den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist ein neues Leben. Ein Leben in der Freiheit Christi, ein Leben des Friedens in Christus. Die Gemeinden sollten also nicht erneut den gesetzlichen Vorschriften dienen. Was aber nicht bedeutet, dass man das Gesetz Gottes einfach ignoriert und annulliert. Sondern wer in Jesus Christus ist und vom Heiligen Geist geführt wird, verstößt nicht gegen das Gesetz. Verstößt nicht gegen die Ordnungen Gottes. Weil der Heilige Geist das nicht tut. Der Geist Gottes tut das nicht. Und so werden wir geführt. Wir brauchen nicht mehr darauf achten, selber etwas zu tun, sondern wir dürfen Geführte sein in dem Fertigen, in dem Vollkommenen. Und das wollte der Apostel Paulus in die Herzen der Gläubigen pflanzen. Er wollte deutlich machen, ihr, so wie es in Johannes 16, Vers 13 steht, ihr werdet in alle Wahrheit geleitet. Lasst euch nicht irre machen durch die äußeren Geschehnisse. Oder eben darum auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass, bleibt immer bei deinem Herrn, bleibt immer bei dem Herrn. Das ist so wichtig, auch in unserer heutigen Zeit. Manchmal musste ich das auch im seelsorgerlichen Gespräch oder am Telefon sagen, es ist notwendig, dass wir viel enger noch beim Herrn jetzt bleiben denn je. Denn die äußeren Umstände wollen uns von dem schmalen Weg und der lebendigen Hoffnung in Christus ablenken und, wenn es geht, ableiten. Bleibe bei dem Herrn. Bete ohne Unterlass. Sprich ständig innerlich mit dem Herrn, egal wo du bist. Nicht nur einmal morgens kurz, sondern durch den ganzen Tag. Danke, Herr, dass du da bist. Versichere dich, dass die Verbindung mit ihm immer wieder stimmt. Denn das ist das, was uns durchträgt. In dem Brief an die Kolosser schrieb ja Paulus später, ich lese mal Kolosser 2, Vers 16 und 17, dass die Gläubigen nicht mehr aus den eigenen Kräften in der Beobachtung des Gesetzes stehen brauchen und sollen, sondern sich ganz auf den Erlöser verlassen, der sie erlöst hat. Darum steht hier in Kolosser 2, Vers 16, lasst nun niemand euch ein Gewissen machen über Speise oder Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonate oder Sabbate. Welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war? Zukünftig war nämlich der Schatten von dem, was in Christus gekommen ist. Der Körper selbst ist in Christo. Lasst euch da kein Gewissen machen über bestimmte Feiertage, wie gesagt, oder Speisegebote und dergleichen, sondern bleibt einfach in Christus. Oder an die Galater musste ja Paulus auch später schreiben, obwohl er sich so viel geistliche Mühe gegeben hat, die Galater doch an Jesus Christus zu binden. Aber es kamen Zeiten der Anfechtung und dann fielen sie wieder zurück in die Tradition des Versuchs, das Gesetz zu halten. In Galater 4, Vers 9 schrieb dann der Apostel Paulus, nun ihr doch Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem andienen wollt? Ihr haltet Tage, Monate, Feste, Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Ihr lasst euch nicht führen von dem Vollkommenen, von dem Heiligen Geist. Ihr sucht nicht mehr die tiefe Verbindung mit eurem Erlöser, wollte er hier sagen. Darum verfallt ihr wieder in eure eigenen religiösen Gedanken. Das wusste der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, dass Anfechtungen kommen werden, so wie in Ephesus dieser große Aufruhr, jetzt in Troas dann dieser Todesfall, so dass die Gläubigen im Glauben geschwächt werden sollen. Er wusste das, darum wollte er sie ganz fest binden im Glauben an den Herrn Jesus. Aus dieser Freiheit des Glaubens an Christus und diese Liebe, die Gott in unser Herz gesenkt hat, versammeln wir uns und versammelte sich auch in Troas die Gemeinde und überall am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche. Dieser Sonntag symbolisiert für die Gläubigen ein neuer Tag der Woche zum einen, ein neuer Zeitabschnitt des Dienstes, ein neues Volk, das heißt ein Volk geheiligt durch das Blut des Lammes, Zugehörigkeit zu der Gemeinde Jesu, dem geistlichen Volk, ein neues Leben, das in Ewigkeit pulsiert. Das ist alles so am ersten Tag der Woche. Ein neues Leben, wir stehen im neuen Leben. Wir stehen in einer neuen Schöpfung. Das meint der Apostel Paulus, wenn er in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christo, ist er neu. Eine neue Schöpfung. Deswegen am ersten Tag der Woche treffen wir uns, um diese neue Schöpfung neu zu erkennen und Gott dafür zu danken. Darum auch in Römer 8, Vers 1 steht ja, es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Es ist neu. Erster Tag der Woche. Gottesdienst in Verkündigung des Wortes, Opfergaben zur Förderung der Mission und das Erinnern daran, was Jesus Christus für die Gemeinde getan hat, dass er uns erlöst hat. Das gehört alles zusammen am ersten Tag der Woche. Zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 2, legt immer am ersten Tag der Woche eure Gaben zusammen. Warum am ersten Tag? Kann ich auch am anderen Tag machen? Nein, das ist der Tag der Freude. Das ist der Tag des Neuen. Das ist der Tag der Auferstehung zum ewigen Leben. Da gibt eure Opfergaben am ersten Tag der Woche. Legt eure Gaben zusammen. Also die Festlegung des Sonntags, des ersten Tages der Woche zum Treffen der Gemeindeversammlung ist also keine Erfindung der katholischen Kirche, wie manche das sagen, oder eine Erfindung der Großkirchen im 4. Jahrhundert auf dem Konzil zu Laodicea. Da wurde ja das dann auch nochmal als Feiertag bestätigt. Sondern es ist eine freie Herzensentscheidung durch den Heiligen Geist von Anfang an in der Urgemeinde. Da wurde der erste Tag der Woche schon gefeiert und geheiligt. Das Edikt, nämlich die Verordnung von Laodicea, hat nur im 4. Jahrhundert bekräftigt, was schon vorhanden war, was bereits schon immer geschehen ist, die Versammlung der Christen am ersten Tag der Woche. Diese Versammlung wurde bereits bezeugt vor dem Konzil zu Laodicea. Und einige Kirchenväter sind darauf eingegangen, zum Beispiel so um 100 nach Christus, der Kirchenvater Barnabas oder Ignatius, der 107 nach Christus lebte, oder Justin, der Märtyrer, 145, und Irenäus hat auch darüber gesprochen, am ersten Tag der Woche. Wir freuen uns einfach über das neue Leben und darum halten wir daran fest. Dass Paulus aber in den Städten zuerst immer in die Synagoge ging, das war ja nicht am ersten Tag der Woche, sondern das war ja am Schabbat, am siebten Tag der Woche, das hatte nicht damit zu tun, dass er etwa diesen ersten Tag der Woche ignorieren wollte, sondern er nutzte jede Gelegenheit, um die Botschaft vom Kreuz zu verkünden, immer da, wo sich Menschen versammelten. In Athen zum Beispiel ging er in die Synagoge, aber er ging auch auf den Markt. Er ging sogar und ließ sich ziehen auf den Gerichtsplatz, den Areopag, auf den Hügel des Mars, um das Evangelium zu verkünden. Er hat also hier nicht den ersten Tag der Woche annulliert und hat gesagt, ihr müsst alle den Schabbat halten, was ja auch manchmal leider heute unter Christen so proklamiert wird. Ja, und da gibt es ja auch christliche Irrlehren, die das sogar festmachen, den Schabbat heiligen zu müssen, um ewiges Leben zu haben. Ja, das ist ja überhaupt nicht wahr, sondern der erste Tag der Woche ist die Freude aller Christen. Aber Paulus nutzte jede Gelegenheit, er wollte Juden und Heiden das Evangelium sagen und ging deswegen auch am Schabbat in die Synagoge, in der Woche auf den Markt oder sogar auf den Gerichtsplatz. Denn die Verkündigung des Evangeliums geschieht nicht nach einer gesetzlichen Ordnung, sondern sie geschieht überall da, wo eine offene Tür dargereicht wird. So, nun zurück zu Troas. Paulus war also 7 Tage dort. Und an dem Tag, bevor er weiterreisen wollte, wollte er nochmal den Gläubigen tief ins Herz sprechen, dass sie unbedingt am Glauben an Jesus Christus festhalten. Komme, was will. Denn Paulus wusste auch, dass er jetzt Troas und die anderen Gemeinden nicht mehr grüßen werden würde. Der Geist Gottes zeigte ihm, dass er weitergeführt wird und nicht mehr zurückkommt. Wir lesen ja dann später auch, dass er von den Ephesern totalen Abschied gemacht hat und genommen hat. Eine sehr lange Predigt vollführte er deswegen, um alles nochmal zu sagen. Die Predigt ging bis Mitternacht. Die Gemeinschaft der Gläubigen dort, besonders auch die Gemeinschaft derer, die immer wieder das Wort zu sich sprechen lassen, soll ja nie Selbstzweck sein. Auch das sollte verstanden werden in Troas und unter uns. Eine Gemeinschaft der Gläubigen ist vor Ort nie Selbstzweck, sondern sie ist bewegt zum Auftrag, anderen das Evangelium zu sagen. Wäre Gemeinschaft der Gläubigen nur Selbstzweck, dann wäre es nur eine Alternative zur Gemeinschaft oder den Gemeinschaften der Weltkinder. Es ist kein Selbstzweck, es ist eine Stätte der Zurüstung, um den Missionsauftrag in dieser Welt auszuführen. Wie es in Markus 16, Vers 15 steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und auch das sollte deutlich werden, denn wenn Anfechtungen kommen, so auch in Troas oder woanders, kann Gemeinschaft der Gläubigen Selbstzweck leider werden. Man schließt sich zusammen, man bleibt nur noch unter sich. Ja, man hört gerne das Wort Gottes, aber man trägt es nicht mehr nach draußen. Und das soll nicht sein. Gemeinschaft der Gläubigen, Gemeinde vor Ort, ist niemals Selbstzweck, damit man untereinander sich bloß immer stärkt, sondern eine Stätte der Zurüstung, um das Evangelium auszubreiten. Der Auftrag im Dienste Jesu, diese Überwindung des Todes, Erlösung von Sünden weiterzugeben und anzubieten den Menschen, die auf der Suche nach ewigem Heil sind, ist allen Gläubigen geboten. Dieser Zeugendienst soll weltweit geschehen. Paulus hatte deswegen keine Zeit zu verlieren, sondern er wollte auch weiter von Troas weiterziehen und darum fühlte er sich so gedrängt, alles kompakt nochmal zu sagen und die Zeit zu überziehen. Eine lange, lange Predigt. Er predigte bis Mitternacht. Ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber er muss schon relativ früh, vielleicht kurz vor Sonnenuntergang angefangen haben und das ging bis Mitternacht, weil er ja weiterreisen wollte. Da war ein Jüngling, der saß im Fenster im Söller, also in einem Gemach, Obergemach. Und weil es so lange war, die Predigt, nicht, das passiert ja heute in den Versammlungen auch, schlafen die Leute ein. Das kann ich manchmal sonntags von hier vorne auch immer gut beobachten, wer so einschläft. Ja? Die nicken dann so, ja? War schon zu lang dann die halbe Stunde oder drei Viertel. Aber hier war es ganz bestimmt sehr lang. Und der Jüngling schlief einfach ein. Aber ich fand es wunderbar, dass er einfach da war. Er ist nicht aus Müdigkeitsgründen nach Hause gegangen. Weil er sagt, jetzt habe ich schon eine Stunde zugehört, naja, nun jetzt kann ich nicht mehr, gehe nach Hause. Der blieb da, junger Mensch. Aber trotzdem hat ihn die Müdigkeit überwunden. Und ich sage nachher auch, welche geistliche Anwendung mit all diesen Dingen zusammenhängt, die hier stattgefunden haben. Er fiel also vom dritten Gemach runter und sicher nicht auf ein Steinpflaster, sondern auf eine etwas weichere Erde, wir wissen es nicht, jedenfalls aus einer gewissen Höhe. Und er lag da und alle dachten, jetzt ist er tot. Der ist tot. Und innerlich gaben sie eigentlich Paulus die Schuld. Der ist schuld, der hat so lange gepredigt. Deswegen ist er runtergefallen und ist tot. Ja, das macht man dann so automatisch. Ja, ist ja kein Wunder, wenn er so lange redet, nicht? Dann passiert eben sowas. All diese Anfechtung, die schürt der Satan innerlich und auch die äußeren Dinge. Und will einfach, dass die Gläubigen nicht fest am Worte bleiben. Dass sie nicht alle Zeit beten, nicht alle Zeit die Verbindung zu ihrem Heiland suchen. Doch der Herr wollte durch diese Begebenheit erneut aufzeigen, die Not der Menschen, aber zugleich auch die Gnade, die er ihnen zuteil werden lassen will. Paulus, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, er durfte ein Werkzeug für das Auferstehen dieses jungen Menschen sein. Er ging ja herunter, legte sich auf diesen jungen Mann und sagte dann, mach keine Unruhe, seine Seele ist noch in ihm und er lebt. Und er lebt. Der Satan wollte die frohe Botschaft, die da verkündigt wurde in Troas, zunichte machen und sagen, seht ihr, das habt ihr davon. Weil ihr an diesen Jesus glaubt und so lange zusammenbleibt, müsst ihr gleich einen Toten beklagen. Gott hat doch keinen Sieg über den Tod. Das wollte der Satan ins Feld führen. Aber siehe da, der junge Mann lebte. Aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Traurigkeit wurde neue Freude entfacht. Sie wurden getröstet, die Gläubigen. Und das hat der Satan nicht gewusst. Dass durch so ein Geschehen, da fällt ein junger Mann aus dem dritten Stock. Alle glauben, er ist tot. Und plötzlich lebt er. Da wurden sie noch getrösteter als je zuvor. Deswegen hat Gott das zugelassen. Das sind Anfechtungen, die der Widersacher wohl ins Feld führen möchte. Aber das Resultat war genau das Gegenteil davon. Der Glaube wurde stärker, denn sie lernten, und das sollen wir auch immer wieder lernen, wie es in Lukas 1, Vers 37 auch heißt zu Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist so wichtig, dass wir als Christen das auch festhalten in Zeiten der absoluten Dunkelheit und der Anfechtung. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder wie es Jesus auch sagte zu diesem verzweifelten Vater, der seinen besessenen Sohn brachte und niemand konnte diesem Sohn helfen. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Das sind so Grundwerte, die unser Herz total ausfüllen sollen. Und folgende Lehre deutete diese Situation in Troas an. Zum einen die Predigt bis Mitternacht. Der Zustand des Menschen ohne Gott ist immer ein Zustand der dunkelsten Stunde. Mitternacht sollte zeigen, so sieht das Leben der Menschen aus. Es ist die dunkelste Stunde, wenn man Jesus nicht hat. Jesus selber erduldete für uns diesen Tiefpunkt, die dunkelste Stunde, um uns aus dieser Tiefe herauszuholen. Der Jüngling wurde vom Schlaf überwältigt und das sollte anzeigen, passt auf, die Anfechtungen können euch müde machen. Passt auf. Haltet am geistlichen Sieg Jesu fest. Wir lesen ja auch, wie es den Jüngern ging. Wann wurden die müde? In Gethsemane, als diese große Anfechtung da war und Jesus mit dem Tode rang. Und dann schliefen sie ein. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht wach bleiben eine Stunde? Und er ging weg und betete wieder und rang mit dem Tod und sie schliefen wieder ein. Große Anfechtung. Anfechtung können sehr müde machen. Und da sollen wir drauf achten, dass wir nicht in diesen Schlaf verfallen. Darum fand das statt. Warum ist er runtergefallen? Weil er müde wurde. Ihr dürft nicht müde werden. Sonst fallt ihr auch aus der Siegesposition. Wie einst auch die Jünger in Gethsemane. Aber dieser junge Mann, er war zwar tot, wurde aber wieder lebendig. Und das will sagen, schaut, wenn ein Mensch in der Mitternacht bleibt, er wird den Anfechtungen nicht widerstehen können. Er wird müde und er wird sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann kam das Wunderbare, aber Gott in Jesus Christus ist gekommen, um diesen Tod zu überwinden. Freut euch am ersten Tag der Woche. Deswegen wurde der Jüngling auferweckt, ein Zeichen des neuen Lebens. Alles, was ihr vorher erlebt habt, Finsternis, Müdigkeit, Sünde, Tod, ist überwunden worden in Christus. Haltet also daran fest. Dunkelheit, Unempfänglichkeit für das Wort Gottes, Tod, soll nicht das letzte Wort haben, sondern die Rettung durch Gott in Christus. Und nach dieser Begebenheit ging Paulus wieder nach oben in diese Versammlung und dann brach er mit ihnen das Brot. Dann hielten sie das Abendmahl am ersten Tag der Woche und dann verstanden sie tatsächlich, Christus starb für mich. Ich habe neues Leben. Haben wir gerade gesehen, der Jüngling lebt ja auch. Er hat meine Sünden vergeben, er hat sein Blut vergossen. Am ersten Tag der Woche, dann brachen sie das Brot, nahmen das Mahl des Gedächtnisses ein, Gedächtnis daran, dass alles wirklich durch Gottes Güte in Jesus vollbracht ist. Und der Trost über solchen Sieg, den der Herr vollführt hat, ließ die Gläubigen fest werden in den Anfechtungen. Ließ sie mutig werden und standhaft werden gegen alle Angriffe des Feindes, die da kommen sollten und noch gekommen sind, auch als Paulus nicht mehr da war. Und so konnte dann der Apostel über diesem Erleben getröstet auch weiterziehen, weil er wusste, die Gläubigen haben was Wichtiges gelernt. Und wenn die am ersten Tag der Woche zusammenkommen, um das Brot zu bringen, werden sie immer daran denken, was da geschehen ist in Troas. Und das sollen auch wir. Der erste Tag der Woche ist unser Jubeltag, unser neues Leben, unser Siegestag, unser Freudentag. Gleich, was da kommt. Jesus Christus hat alle Dinge überwunden, die uns abhalten wollen vom Leben, das ewig ist. Gottes Gnade steht über allem Versagen unserer Vergangenheit, über allem, was wir auch im Sinne des Gesetzes gar nicht gut gemacht haben. Die Gnade hat uns erlöst. Erster Tag der Woche, Freude im Herrn. Soweit zu diesem kurzen Abschnitt, aus dem wir ja auch wieder etwas lernen konnten.